Kommen bei uns schon bald die Energie-Lockdowns. Gibt es tatsächlich eine Energiekrise und rollt die, Zitat, schlimmste Industriekrise seit Menschengedenken auf uns zu, wie globale Player uns nun warnen? Müssen wir in Panik verfallen oder erleben wir schlicht und ergreifend, was wir seit Jahren dokumentieren, nämlich die Verwirklichung des Great Reset, Enteignung und Kontrolle und Zwang für die Bürger, während sich die Mächtigen bereichern? Was sollten wir jetzt tun? Und wem sollen wir noch vertrauen? In diesen Stunden, in diesen Tagen werden die Weichen für einen Lockdown 2.0 gestellt. Der EU-Kommissar für Energie prescht energisch vor und schwört die Regierungschefs in der Europäischen Union seit gestern ein. Ob sie es tatsächlich sich trauen, uns wieder einzusperren, uns wieder zu gängeln, uns wieder vorzuschreiben, wie wir unser Leben gestalten dürfen, das wird stark davon abhängen, ob die Bürger es mit sich machen lassen. Ich zeige heute, was wirklich geplant ist, und das ist alles andere als unser Wohl, unsere Sicherheit, unser Wohlstand. Es geht, wie immer, um Kontrolle und Niederhaltung der Massen, um Enteignung und um das digitale Gefängnis. Der EU-Kommissar für Energie Dan Jorgensen bringt die Energiepanik nun nach Europa. Es wurde seit 2 Wochen vorgeplant und vorbereitet und nun rollen sie es aus. Und mit der Hoffnung, die Great Reset-Transformation sprunghaft voranzubringen, wie das die Globalisten auch in der Corona-Zeit getan haben. Und ja, sie träumen offen von neuen Lockdowns, Energie-Lockdowns. Wir bei Auf 1 haben von Tag 1 des Iran-Kriegs vor über 4 Wochen bereits gesagt, dieser Krieg, er wird alles verändern und dieser Krieg wird auch Europa betreffen und es wird mit der Wirtschaft beginnen. Und das kommt jetzt. Es war von Anbeginn an klar, wird der Iran angegriffen, wird der Iran die Straße von Hormus schließen. Das hat der Iran immer so kommuniziert. Die Straße von Hormus, durch die 20% des weltweiten Öls und erhebliche Teile des globalen Flüssiggases geschifft werden. Und es war klar, wenn dieser Krieg länger als 1-2 Wochen andauert, dass es zu Energieengpässen am Energiesektor weltweit kommen wird, dass die Preisentwicklung gestört wird, dass die Weltwirtschaft Schaden nehmen wird, wenn im Ukraine-Russland-Krieg, wenn im Iran-Israel-Krieg Energieanlagen, Ölfelder, Pipelines gesprengt und bombardiert werden, dann wird das dramatische Auswirkungen haben. All das war völlig klar und vorhersehbar. Und Trump und sein Freund Netanyahu in Israel haben das einkalkuliert. Aber die Ziele, die sie für sich erreichen wollen, waren ihnen wesentlich wichtiger als alle katastrophalen Auswirkungen, die wir nun erleben werden. Und jetzt melden sich seit einigen Tagen große globale Player zu Wort. Die Internationale Handelskammer, die Internationale Energieagentur IEA, der Shell-Konzern, die New York Times, die Nachrichtenagentur Reuters und sie alle sagen uns, Europa steht vor der schlimmsten Versorgungskrise seit Jahrzehnten. Der Ölpreis ist von rund $60 auf zeitweise $126 pro Barrel hochgeschossen, verdoppelt. Die Spritpreise steigen unaufhörlich, die Kerosinpreise für die Flugzeuge haben sich bereits verdoppelt. Der CEO von Shell warnte im Guardian, dass Europa bereits im April 2026 mit Treibstoffmangel rechnen muss. Und das Magazin Forbes formulierte es noch drastischer. Es ist nicht nur eine Spritpreisgeschichte, es ist eine Lebensmittelkrise. Und John Denton, Generalsekretär der Internationalen Handelskammer ICC, sagte am 25. März wörtlich, das könnte die schlimmste Industriekrise seit Menschengedenken werden. Die globale Denkfabrik Atlantic Council warnt, dass bei einer Fortdauer der Hormuz-Blockade eine globale Stagflation praktisch unvermeidbar wird, also die Kombination aus steigenden Preisen und schrumpfender Wirtschaft. Die IEA, also die Internationale Energieagentur, kommt aktuell und in Zukunft eine besondere Bedeutung zu. Die IEA spricht von der größten Störung der Energieversorgung seit den 1970er Jahren und manche Analysten sagen, der größten in der Geschichte des globalen Ölmarktes überhaupt. Und diese IEA hat nun einen Lockdown-Plan, einen Lockdown 2.0-Plan vorgelegt. Und dieser Plan heißt Schutz vor Ölschocks. Das ist die Bezeichnung dieses Notfallplans. Und die IEA empfiehlt darin 10 konkrete Maßnahmen für die Regierungen, für die Staaten. Erstens, mehr Homeoffice, 3 zusätzliche Tage pro Woche. Zweitens, Tempolimits auf den Autobahnen. Drittens, geschäftliche Flugreisen um 40% kappen. Viertens, Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel fördern. Fünftens, Fahrverbote nach Kennzeichen. Sechstens, Fahrgemeinschaften und spritsparendes Fahren. Siebtens, Flüssiggas von Fahrzeugen abziehen und für Kochen Heizen reservieren. Achtens, Eco-Driving für Lkw und Lieferfahrzeuge. Neuntens, Industrie auf alternative Brennstoffe umstellen. Das geht ja so schnell. Und zehntens, Reduktion des Flugverkehrs. Insgesamt, also auch bei ihren Sommerflugreisen, so sie welche gebucht haben. Die Daily Mail titelte daraufhin Get Ready for Lockdown 2.0. Die Parallelen zu den Covid-Lockdowns sind für jeden, der es sehen mag, offensichtlich. Das sind sanfte Energie-Lockdowns. Statt dem Impfpass benötigt man dann in Zukunft womöglicherweise den Pass für das Auto. Und diesen 10-Punkte-IEA-Plan für Energielockdowns bringt nun die EU nach Europa zu uns, zu jedem von uns. Es ist der Vertrauensmann von Ursula von der Leyen, der EU-Energiekommissar Dan Jorgensen. Und Dan Jorgensen, hier sehen Sie ein Foto vom WEF, er ist Däne. Er ist Sozialdemokrat und er versteht sich als Pionier im Sektor Klimaschutz, Energiewende, Transformation für das Klima. Am gestrigen Montag, 30. März, veröffentlichte Jorgensen ein Kommuniqué der G7 Energie- und Finanzminister sowie der Zentralbankgouverneure. Und diese illustre Runde verlautbarte unter anderem: Wir, die G7 Energie- und Finanzminister sowie die Zentralbankgouverneure haben am 30. März eine virtuelle Sitzung abgehalten, um die sich entwickelnde Lage im Nahen Osten und deren Auswirkungen auf die Energiemärkte, die Weltwirtschaft und die Finanzstabilität zu bewerten. Aufbauend auf den Gesprächen der Finanzminister von Anfang März und gestützt auf die laufenden Bewertungen des Internationalen Währungsfonds IWF, der Weltbankgruppe, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD, der Internationalen Energieagentur IEA und des Finanzstabilitätsrats FSB, der heißt tatsächlich FSB, beobachten wir weiterhin aufmerksam die Entwicklungen und deren mögliche Auswirkungen auf das globale Wachstum und die Finanzmarktbedingungen. Also vom Internationalen Währungsfonds über die Weltbank bis hin zur Energieagentur IEA haben alle eine Meinung. Kommt Ihnen das von Corona bekannt vor? Weiters heißt es in dem Kommuniqué: Wir, die G7 Energie- und Finanzminister, nehmen die Optionen der IEA zur Steuerung der Nachfrage zur Kenntnis, je nach Situation des jeweiligen Landes. Wir stehen bereit, alle notwendigen Maßnahmen in enger Abstimmung mit unseren Partnern zu ergreifen, einschließlich der Wahrung der Stabilität und Sicherheit des Energiemarktes. Wir erkennen die Bedeutung eines koordinierten internationalen Handelns an. Im Papier bekräftigen sie zudem die, Zitat, unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine im aktuellen Krieg. Und damit bauen sie bereits vor, dass man selbst in dieser ernsten Krise den Energiehandel mit Russland nicht öffnen werde. Aber das nur am Rande, denn das ist Teil der ganzen Vorgeschichte. Wir bitten die IEA, heißt es in dem Papier weiter, die Entwicklungen auf den Energiemärkten weiterhin zu beobachten und ihren Mitgliedern zeitnahe Analysen sowie mögliche Szenarien zur Verfügung zu stellen, um den Mitgliedsländern bei der Gestaltung geeigneter Maßnahmen zur Bewältigung der möglichen Entwicklung der Situation zu helfen. Die IEA wird hier als der wesentliche Ideengeber präsentiert. Was die WHO in der Pandemie bei Corona war, ist die IEA in der Energiekrise. Wir bitten die IEA, uns weitere Analysen und Daten zu geben. Das ist so wie das Bittgesuch an die WHO damals. Wir nehmen die Optionen der IEA zur Steuerung der Nachfrage zur Kenntnis. Ich habe es Ihnen vorhin vorgelesen, was diese Optionen der IEA sind. Homeoffice-Pflicht, Fahrverbote, Lockdown 2.0. Sie wollen die Nachfrage steuern, klar. Wenn tanken unleistbar wird, werden die Menschen weniger Auto fahren und nicht mehr reisen. Dann nennen wir es eben nicht mehr Lockdown. Aber wenn der Sprit an der Tanke 3 oder 4 oder gar 5 Euro kostet, wird keiner mehr fahren, der nicht fahren muss und der es sich noch leisten kann. Gestern war der G7-Gipfel. Und in diesen Minuten veranstaltet Jorgensen eine EU-Pressekonferenz, wo er das Thema weiter vorbereitet. In einem Schreiben an die EU-Regierungen von gestern schrieb Jorgensen, die EU möchte, dass die Bürger weniger reisen, um Energieengpässe zu vermeiden. Die EU-Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, den Verbrauch von Öl und Gas zu senken, insbesondere im Verkehrssektor, als Vorbereitung auf eine lang anhaltende Störung der Energieversorgung durch den Irankrieg. In einem Schreiben an die nationalen Energieminister, und dieses Schreiben wird vom Magazin Politico zitiert, fordert Jorgensen die Regierungen auf, freiwillige Maßnahmen zur Nachfragesenkung in Betracht zu ziehen, mit besonderem Augenmerk auf den Verkehrssektor. Und auf dem Nachrichtendienst X schrieb Jorgensen sinngleich vor wenigen Stunden, wir müssen eine ausreichende Versorgung auf den globalen Öl- und Gasmärkten aufrechterhalten und die Nachfrage steuern, um die Marktbedingungen zu glätten und übermäßige Volatilität zu begrenzen. Wir sind bereit, in enger Abstimmung mit unseren Partnern alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Stabilität und Sicherheit des Energiemarktes zu gewährleisten. Merken Sie sich, wir müssen die Nachfrage steuern. Und wenn das aus dem Mund eines Sozialisten kommt, dann wissen wir, was damit gemeint ist. Und wir sind bereit, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Endlich kommt Jorgensen zum Zug. Lange hat er darauf gewartet, die Klimaagenda entscheidend voranzubringen, den Great Reset weiter umzusetzen. Sehen Sie sein aktuelles Video, auch vor wenigen Stunden auf seinem kaum beachteten X-Kanal gepostet.
Die aktuelle Krise im Nahen Osten, der Krieg im Iran, beeinflusst auch hier in Europa die Energiepreise. Und das ist ein riesiges Problem. Unsere Bürger kämpfen, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Unsere Industrien kämpfen, um wettbewerbsfähig zu bleiben wegen der hohen Rechnungen. Wir nehmen das sehr ernst. Wir vertreten auch die Linie, dass die einzige langfristige Strategie darin besteht, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu beenden. Wir importieren jedes Jahr fossile Brennstoffe im Wert von mehr als 370 Milliarden Euro. Auch wenn das weit weniger ist als früher, ist es immer noch viel zu viel. Also ja, wir werden sofortige, gezielte Maßnahmen brauchen, um diese Krise zu bekämpfen. Aber all diese Maßnahmen müssen mit unserer langfristigen Strategie übereinstimmen. Mehr Erneuerbare, so schnell wie möglich. Stärker vernetzt als Energieunion und das so schnell wie möglich umsetzen. Energieeffizienter werden, so schnell wie möglich.
Erinnert nur mich das an dieses WEF-Video »Du wirst nichts besitzen und glücklich sein«? Das WEF bereitet das nämlich seit über 10 Jahren vor. Mit Corona haben wir es nur alle mitbekommen. Und vor 10 Jahren, 2016, schrieb die WEF-Frau Ida Auken, willkommen in 2030, ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und das Leben war noch nie besser. Wieder ist es eine Sozialistin und wieder geht es ums Klima. Sie schwärmt in dem Artikel, wie schön und klimaneutral es ist, kein Eigentum zu haben. Und Jorgensen erkannte auch in Corona die große Chance für die globale Transformation, den Great Reset. Und tatsächlich war Corona der entscheidende Booster für den Great Reset, für das digitale Gefängnis, für die Enteignung und für die KI-Revolution. Und ganz am Anfang in der Corona-Zeit, im April 2020, mitten im ersten Lockdown, schrieb Jorgensen gemeinsam mit dem Langzeitdirektor der Energieagentur IEA, Fatih Birol, einen Grundsatzartikel. Und der Direktor Birol ist seit über 10 Jahren verlässlicher Direktor der IEA und konsequenter Befürworter der Klimatransformation. Birol und Jorgensen schrieben also gemeinsam einen Grundsatzartikel, einen Grundsatztext, Clean Energy Recovery beim IEA. Sie schreiben in diesem Artikel, die Covid-19-Pandemie hat weltweit zu einem beispiellosen globalen Notfall geführt, bei dem sich die Regierungen auf den Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und des Wohlbefindens ihrer Bürger konzentrieren. Die Länder befinden sich im Lockdown und finanzielle und wirtschaftliche Sicherheitsvorkehrungen werden errichtet, um noch größere Turbulenzen zu verhindern. Wenn man weiter nach vorne blickt, steht die Welt vor einer enormen Aufgabe. Und tatsächlich sehen Sie in den Lockdowns eine Chance, dass sich die Menschen neu orientieren und sich komplett der Klimaagenda verschreiben, um den Planet zu retten und um die Wirtschaft durch grüne Energie zum Aufschwung zu bringen, so die Theorie der Klimatheoretiker. Und Lockdowns sind tatsächlich ein Instrument. Zitat: Der globale Lockdown hat den Reiseverkehr und den Transport gestoppt 2020, was zu einem schweren Schock für die Energiesysteme geführt hat. Infolgedessen ist es wahrscheinlich, dass die weltweiten Kohlendioxidemissionen, also CO2, in diesem Jahr zurückgehen werden. Und tatsächlich, verschiedene Quellen sprechen von 15% oder 17% mehr weniger CO2-Ausschuss im April 2020 gegenüber dem Vorjahr, weil weniger Flüge und weniger Autoverkehr in den Lockdowns stattfanden. Und genau dieser Rückgang wurde von der Klimalobby seit jeher als Beweis gefeiert, dass Verhaltensänderungen, zum Beispiel weniger Autofahren, weniger Fliegen, Homeoffice funktionieren würden, um das Klima zu retten. Die IEA hat das 2020 auch ausdrücklich dokumentiert und als Blaupause verwendet. Und jetzt, 2026, 6 Jahre später, fordert derselbe Jorgensen, der 2020 mit Birol den Clean Energy Recovery Artikel beim IEA geschrieben hat, exakt dieselben Maßnahmen. Und er beruft sich wieder auf die IEA, mit der er zusammenarbeitet. Weniger fahren, weniger fliegen, Homeoffice, nur dieses Mal nicht wegen eines Virus, sondern wegen einer Ölkrise. Die CO2-Reduktion von 2020 war für diese Leute kein Nebeneffekt des Lockdowns, sie war das Modell. Und übrigens, am Tag nach dieses Artikels, also als der Artikel erschien am 23. April bei der IEA und am 24. April 2020, nur einen Tag nach dem Artikel, veranstalteten Jorgensen und Birol gemeinsam eine Veranstaltung. Sie veranstalteten in Partnerschaft ein hochrangiges virtuelles Ministermeeting, einen sogenannten Roundtable, einen virtuellen Roundtable, wo es um die grüne Transformation und die grüne Wirtschaft ging. Und Jorgensen sagte dort unter anderem: Angesichts der menschlichen Tragödie und der vielen Folgen der Covid-19-Pandemie wurde uns auch eine Gelegenheit an die Hand gegeben, die Gesellschaft so wieder aufzubauen, dass sie widerstandsfähiger gegenüber künftigen Krisen wird. Der Mann, der heute den EU-Mitgliedstaaten vorschreiben möchte, sie sollen den Bürgern das Autofahren und Fliegen abgewöhnen, hat mitten in der Corona-Zeit zusammen mit dem IEA-Chef das Drehbuch verfasst. Krisen als Gelegenheiten nutzen, um die Gesellschaft nach eigenen Vorstellungen umzubauen. Und Sie wissen, es ist eine alte Weisheit der Mächtigen: Lass nie eine gute Krise ungenutzt verstreichen. 2020, Covid war der Hebel für die grüne Transformation. 2026, Iran-Krieg als Hebel für Nachfragereduktion und Energiewende. Gleicher Mann, gleiche IEA, gleiche Methode, nur eine andere Krise. Übrigens, apropos Corona. Die Staaten, die bei Corona am schnellsten und härtesten eingegriffen haben, greifen auch jetzt am schnellsten zu Verboten und Rationierungen. Das ist kein Zufall, es ist derselbe Reflex. Eine Krise entsteht, der Staat beschränkt die Bewegungsfreiheit. Die Bevölkerung in diesen Ländern ist außerdem bereits gut konditioniert, solche Maßnahmen hinzunehmen. Wer hunderte Tage Lockdowns mitgemacht hat, protestiert auch nicht, zumindest anfangs nicht, gegen Fahrverbote. Beispielsweise in Neuseeland. Bei Corona die weltweit härtesten Lockdowns, komplette Grenzschließung ab März 2020, teils bis 2022 Lockdowns, Auckland 107 Tage Lockdown durchgängig. Neuseeland wurde international zum Symbol der Zero-Covid-Politik. Und was ist nun? Heute Energiekrise. Neuseeland plant Kraftstoffrationierungen und Fahreinschränkungen. Australien war ebenso extrem. Melbourne hält den Weltrekord. 262 Tage durchgehender Lockdown. Ausgangssperren ab 20 Uhr, 5 Kilometer Bewegungsradius, Spielplätze mit Absperrbändern, Quarantänecamps. Und jetzt fordert Australien Forderungen nach Covid-ähnlichen Maßnahmen für diese kommende Energiekrise. Sri Lanka, strikte Ausgangssperren zur Corona-Zeit, Militär auf den Straßen, totale Fahrverbote an bestimmten Tagen und bereits 2020 hatte Sri Lanka dann die Wirtschaftskrise, kein Benzin, kein Gas, Regierungssturz, die Fahrverbote von damals sind also nicht einmal nur wegen Corona entstanden, aber generell dort ein Muster. Wiederfahrverbote, zusätzliche Feiertage werden nun diskutiert, erzwungene Arbeitsruhe zum Spritsparen, zahlreiche Einschränkungen. Also das Corona-Muster entwickelt sich neu und die Krise ist hausgemacht. Der EU-Kommissar Jorgensen ist vorne mit dabei, denn Jorgensen hat erst vor 3 Monaten den Gashahn zu Russland endgültig zugedreht. Er ist also Verursacher dieser Krise. Sehen Sie, wie selbstherrlich Ursula von der Leyen und Jorgensen, der EU-Kommissar, hier den moralisch begründeten europäisch-wirtschaftlichen Selbstmord zelebrieren.
Dan Jorgensen, the press statements follow the agreement just last night on Repower EU. President von der Leyen.
Yes, good morning to all of you and a very warm welcome to you, Fatih Birol, and congratulations to Commissioner Dan Jorgensen. This has been a very short night for the negotiators, but today is indeed a historic day for our union. Last night, we reached a provisional agreement on the Commission's proposal to fully phase out Russian fossil fuels. We're turning that page, and we're turning it for good. This is the dawn of a new era, the era of Europe's full energy independence from Russia.
Madam President, Devati, today is indeed a good day for Europe, a good day for Ukraine, and a very bad day for Russia. Today we close the taps on Russian gas. It is a historic decision. It is an unprecedented decision, but it is a necessary one. Putin has weaponized energy against us. Putin has blackmailed member states of the European Union, and he's used the profit to finance his terrible war against our friends in Ukraine. Today we say no more and never again.
Ja, und jetzt kommt es natürlich knüppeldick für Europa. Kein Öl, kein Gas aus Russland und nun durch den Iran-Krieg zusätzliche Engpässe. Diese Leute haben diese Krise verschuldet und sie wollten, dass es so kommt. Denn jetzt können sie sagen, alles ist zu schlimm und wir müssen in die Lockdowns. Wir brauchen neue Steuern. Alles muss teurer werden. Fahrt gefälligst nicht mehr Auto und sperrt euch zu Hause ein. Verordnet euch selbst freiwillig 15-Minuten-Städte. Verkauft eure Autos und besitzt nichts. Und werdet gefälligst glücklich damit. Was die Klimakleber in jahrelangem Kampf nicht geschafft haben, dass es nämlich zu Fahrverboten kommt, das besorgen jetzt von der Leyen und Jorgensen. Sie wollen das digitale Gefängnis, die Zensur, die Alterskontrolle, das Social-Media-Verbot, die Klarnamenpflicht, Gesichtsscans, wenn man sich im Internet anmeldet, QR-Code-Ausweise, wie bei Corona. Und sie wollen die freie Fahrt für freie Bürger eindämmen. Aber abseits ihrer totalitären Pläne, abseits dieser Pläne, die die EU-Bonzen für uns vorbereiten, ist die Lage wirtschaftlich tatsächlich so ernst? Ist sie so ernst, dass man in Panik verfallen sollte? Die Lage ist ernst. Aber nein, man sollte keineswegs in Panik verfallen. Und ich rate Ihnen zum genauen Gegenteil.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im auf 1 Shop bestellen.
Das System verbreitet Panik. Sie wollen Panik, damit wir in Angst ihren Plänen, ihrem Zwang folgen, dass wir nach den Rettern rufen. Und wie sieht es wirklich aus? Was kommt nach Deutschland und Österreich und in die Schweiz? Wann schlägt die Krise durch? Aus den Erfahrungswerten vergangener Ölkrisen, insbesondere des Ukraine-Kriegs 2022 oder der Ölkrise der 1970er Jahre, lässt sich ein ungefährer zeitlicher Fahrplan ableiten. Unmittelbar erhöhen sich die Spritpreise. Kerosin für die Flugzeuge, Heizöl. Das hat bereits stattgefunden. In diesem Prozess befinden wir uns bereits. Und von nun weg, ab Anfang April, in den nächsten 1 bis 3 Wochen, werden die Preise in den Supermärkten schrittweise erhöht. In jedem Produkt sind anteilig Treibstoffpreise enthalten, denn jedes Produkt wird mit dem Schiff oder Flieger nach Europa gebracht. Und jedes Produkt wird mit dem LKW in den Supermarkt gefahren, ob Frischware, Milchprodukte, Toilettenpapier, Waschmittel und so weiter. In jedem Produkt sind Energiekosten für die Herstellung enthalten, ob im Radio, im Fernseher, im Fernsehgerät oder bei Obst, Gemüse oder Fleisch. In der Landwirtschaft müssen die Landwirte auf dem Feld mit den Traktoren fahren, also wieder Treibstoff, und die Düngemittel werden ebenso teurer. Es wird überall durchschlagen, und zwar noch im April. Vorerst mit vermutlich 5-15% Teuerung. Erste Treibstoffrationierungen an den Tankstellen laut Shell bereits im April. Und wie überall kann es sich natürlich auch um eine psychologische Vorgehensweise handeln, um den Leuten Angst zu machen, um ihnen die Krise bewusst zu machen. Wir haben das bei Corona ja hinlänglich aufgearbeitet. Masken und Lockdowns wurden lange Zeit nur eingesetzt, um den Leuten den Ernst der Lage einzureden. Siehe RKI-Files. Ab Mai und Juni werden dann weitere Produkte wie Konserven teurer und ab Herbst schlagen die teuren Düngemittel auf die nächste Ernte nieder. Die Lohnpreisspirale dreht sich weiter und es wird nicht günstiger. Im Sommer ist zudem die erste Welle der Arbeitslosigkeit durch massenhaften KI-Einsatz zu erwarten. Also alles in allem voll im Zeitplan des Great Reset. Alte Verträge bei Lieferketten verzögern den Prozess noch hinaus und federn ihn ab, teilen ihn auf. Und insgesamt wird es in absehbarer Zeit, in den nächsten Wochen und Monaten, aber zu keiner Apokalypse kommen. Warum? Erstens, die Globalisten haben noch viel mit uns vor. In Europa gibt es noch viel zu holen. Hier gibt es noch mehr zu enteignen und zu stehlen, und eine Hyperinflation würde den Raubzug zu rasch beenden. Zweitens, sie wollen keinen Bürgerkrieg, keine raschen, harten Einschnitte. So wie sie das Dschungelcamp im Fernsehen nicht absetzen, so wie sie die Telekommunikation nur im harten Krieg tatsächlich abdrehen, so wie Fernseher und Internet weiterlaufen sollen, sie wollen ja die Leute in der Unterhaltung halten, unten halten. Sie wollen, dass wir Spaß haben und die Enteignung und die Errichtung des digitalen Gefängnisses von niemandem so wirklich bemerkt wird. Es soll sich gut anfühlen und niemand soll rebellieren. Niemand soll mit dem Rücken zur Wand gedrängt werden. Und drittens, wann und wo haben uns globale Institutionen zutreffend vor einer kommenden Krise gewarnt? Also, wenn es wirklich ernst war. Schweinegrippe, Vogelgrippe, Corona, Klima. Es war immer Panikmache. Klima, wir werden alle verbrennen, der Planet verbrennt. Corona, wir werden alle sterben, jeder wird jemanden kennen. Und wenn wirklich etwas kam, haben die Globalisten stets versucht, alles daran zu setzen, dass die Bürger, dass die Masse erst dann davon erfahren hat, als es schon soweit war. Stichwort beispielsweise Asyltsunami 2015. Da gab es keine Warnungen von internationalen Organisationen. Da erfuhren wir erst von der Landnahme, als die Grenzen bereits belagert wurden. Also, Fazit. Mainstream-Medien und Systempolitiker machen Panik. Ja, der Great Reset geht weiter. Ja, es wird weiterhin alles teurer. Aber das wissen Sie als Auf1-Zuseher längst. Ja, man sollte seine Vorkehrungen treffen. Aber nicht auf die Panik hineinfallen. Im Gegenteil. Die Menschen aufklären, dass das, was jetzt kommt, Panikmache ist, um ihr Ziel zu erreichen. Oft wird jetzt an die Ölkrise in den 1970er Jahren erinnert. Viele Zuseher werden sich noch daran erinnern und auch das haben wir überlebt. Also nicht in Panik verfallen. Die erste Ölkrise war kein bloßes Energieproblem. Sie war ein geopolitischer Schock, der die Nachkriegsordnung des Westens traf. Mitten im Kalten Krieg, nach Jahren des Vietnamkriegs, während Watergate das Vertrauen in die amerikanische Führung aushöhlte und während Washington und Moskau zugleich noch versuchten, die nukleare Konfrontation über Entspannung und Rüstungskontrolle einzuhegen. Erstmals wurde Öl als Waffe gegen den Westen eingesetzt. Und Öl ist stets mehr als ein Rohstoff. Es ist ein Seismograph der Weltlage. Ich zeige Ihnen hier eine Grafik und hier sehen Sie, wie immer der inflationsbereinigte Ölpreis nach oben gegangen ist, wenn es eine Krise gab, 1970 oder 9/11 2001 oder Ukraine-Krieg, Ausläufer Corona 2022, Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 und jetzt wird der Preis wieder nach oben gehen. Also Öl als Seismograph der Weltlage. Aber was war konkret in diesen 1970er Jahren? Sehen wir uns das genauer an, es gibt Parallelen zu heute. Wieder damals schon gab es im Vorfeld Kriege und Krisen und wieder gab es eben eine Vorgeschichte. Ab der Gründung des Staates Israel kam es im Nahen Osten zu einer systemischen Störung. Palästina wurde einfach geteilt und gerade viele Politiker in Großbritannien und in den USA hatten Angst vor dieser explosiv toxischen Mischung Araber und Juden, gezielte Teilung von Gebieten, Aufteilung von Gebieten und wieder andere Politiker und Strategen hatten Gefallen daran und wollten diesen Spaltkeil mitten im Nahen Osten, um eben langfristig an Öl- und Bodenschätze zu kommen. Es gab Kreise, die wollten diese Dauerkrise, den Dauerkrieg, um sich über Jahrzehnte das Öl in dieser schwierigen Region zu sichern. 1956 verstaatlichte der ägyptische Präsident Nasser den Suezkanal, eine zentrale Handelsroute für Öl auch damals schon. Daraufhin griffen Israel, Großbritannien und Frankreich Ägypten militärisch an. Israel holte sich Gebiete, die Sinai-Halbinsel und die USA und die Sowjetunion setzten England und Frankreich unter Druck. Sie sollten die militärischen Handlungen beenden, was sie dann auch taten. Und das war die real existierende neue Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Europa war schwach, die Briten und die Franzosen hatten nichts mehr zu melden und wurden von den USA verdrängt und zur Ordnung gerufen. 1967 griff Israel im Sechstagekrieg präventiv drei Staaten an. Ägypten, Syrien, Jordanien. Israel holte sich wieder Land. Die Sinai-Halbinsel von Ägypten endgültig, Gazastreifen, Westjordanland von Jordanien, Ostjerusalem und die Golanhöhen von Syrien. Die überfallenen Nationen haben das nie verdaut. Und es dauerte ein paar Jahre und dann gab es Rache. Der Yom Kippur-Krieg vom Oktober 1973. Ägypten und Syrien griffen gemeinsam Israel an. Die USA unterstützten Israel militärisch, während die Sowjetunion auf der arabischen Seite Einfluss behielt. Die arabischen Förderländer reagierten mit Produktionskürzungen und Embargomaßnahmen. Und damit wurde Öl erstmals in dieser Deutlichkeit als geopolitische Waffe eingesetzt. Das war die erste Ölkrise 1973. Und auch damals war es ein Stellvertreterkrieg. Kissinger für die USA und Brezhnev für Russland, sie verhandelten über diesen Krieg. Das Öl in Europa wurde knapp. Es wurde ein Tempolimit für Autobahnen eingeführt, es gab autofreie Tage und im Rückblick erinnern sich viele Beobachter noch an die 70er Jahre, oft mit diesen Symbolbildern, leere Autobahnen, Sonntagsstille, Schlangen vor Tankstellen, Ausdruck staatlicher Eingriffe in den Alltag, Aufkleber, Pickel auf den Autos, wo man einen autofreien Tag wählen musste. In Österreich gab es die Energieferien, damit die Schulen im Februar eine Woche nicht heizen mussten. Später wurden diese Energiefähren dann in heutige Semesterferien umbenannt. Übrigens die Sommerzeit, die wir dieser Tage wieder umgestellt haben, ist auch so ein Produkt der Ölkrise 1973. Die meisten europäischen Staaten hatten die Zeitumstellung längst abgeschafft, als sinnlos wieder verworfen. Aber dann wurde sie als Reaktion auf die Ölkrise wieder eingeführt. Nixon in den USA unterzeichnete das Notstandsgesetz zur Energieeinsparung durch Sommerzeit. Und alle folgten artig. Und alles war auch immer Psychologie. Sobald Menschen den Verzicht körperlich erleben, beim Weg zur Tankstelle, beim Blick auf das Auto in der Garage, beim geänderten Schulkalender, wird aus einer außenpolitischen Krise dann plötzlich Teil des Alltagsbewusstseins für jeden von uns. Zwischen 1973 und 2026 gibt es jetzt viele Parallelen. Ein Krieg war Auslöser, eine innenpolitische Krise, damals Watergate, heute Epstein in den USA, Stellvertreterkrieg der Großmächte, wieder USA und Russland, diesmal noch mit China an Bord, Energie als Waffe, Meerengen und Handelswege als Waffe und immer, immer eine Konstante, Europa trifft es unvorbereitet. Aber auch diese Krise haben wir überlebt, sonst wären wir ja heute nicht hier. Und weil ich schon lange nicht mehr über die Inszenierung von Angst gesprochen habe, scheint mir das heute eine passende Gelegenheit zu sein, wieder Wissen in Erinnerung zu rufen bei unseren treuen Auf1-Zuschauern. Bei Corona haben wir ja regelmäßig thematisiert, wie Angst funktioniert. Die Mächtigen nutzen Angst, um ihre Agenda durchzudrücken. In unserem Gehirn wird durch Angst das Angstzentrum aktiviert und bleibt auf erhöhtem Niveau. Wer abends Nachrichten von Wirtschaftsterror und Krieg, Hormuzblockade und so weiter ansieht, geht am nächsten Morgen ängstlicher ins Büro. Nicht, weil das Büro gefährlicher geworden ist, sondern weil das Grundrauschen der Angst höher ist. Der Körper macht etwas mit uns, wenn wir Angst haben. Chronische Angst hält den Cortisolspiegel dauerhaft oben. Die Folge? Entscheidungslähmung. Man wählt die sichere Option, auch wenn sie schlechter ist. Risikovermeidung, keine Investitionen, kein Jobwechsel, keine Veränderung. Man entwickelt einen Tunnelblick, man verengt den Fokus, man sieht nur noch Bedrohungen, keine Chancen. Und körperliche Symptome sind Schlafstörungen, Verdauungen, Immunschwäche und so weiter. Also Angst führt zu ängstlichen Entscheidungen, das führt zu schlechteren Ergebnissen und das bestätigt die Angst und führt zu noch mehr Angst. Wenn jetzt jemand beispielsweise in dieser Krise aus Angst vor einem Wirtschaftscrash seine Aktien oder seine Edelmetalle panisch verkauft zu schlechten Preisen, verliert er dadurch tatsächlich Geld, fühlt sich also bestätigt. Ich wusste es immer, es geht alles den Bach hinunter und damit hat er eine noch pessimistischere Einstellung. Und Angst soll steuerbar machen und das tut es auch. Wer in permanenter Angst lebt, akzeptiert Einschränkungen viel leichter. Notstandsgesetze, Lockdowns, Fahrverbote, Überwachungen und so weiter. Er hinterfragt weniger, weil kritisches Denken Energie benötigt, die der Angstkörper nicht zulässt. Wer Angst hat, sucht Autorität. Es soll mir bitte jemand sagen, was ich tun soll und was richtig ist. Wer Angst hat, wird konformistischer. Abweichung fühlt sich gefährlich an. Man will mit der Gruppe gehen, man will sich sicher fühlen, man will das tun, was alle tun. In der Ölkrise in den 70er Jahren wurden Fahrverbote und andere Einschränkungen klaglos akzeptiert. Nach 9/11, dem 11. September, wurde der Patriot Act, Krieg gegen den Terror, Guantanamo-Folterungen, Überwachung der Massen, Überwachung der eigenen Bürger, einfach akzeptiert. Und in Corona, wir haben es gesehen, Lockdowns, Masken, Impfpflichten. Angst öffnet die Tür für Maßnahmen, die in ruhigen Zeiten nie durchgegangen wären. Der Ausweg für uns ist erkennen, was hier wirklich läuft. Und etwas tun, sich selbst beweisen, dass man kein Opfer, sondern ein Handelnder ist. Ein Handelnder, jemand, der etwas tut, der nicht herumopfert, der nicht herumgeschubst wird, sondern der selbst eigenverantwortlich Entscheidungen treffen kann. Wer trägt denn die Schuld an dieser Krise? Diejenigen, die die Kriege vom Zaun treten. Diejenigen, die nichts unternehmen, um uns ab zu sichern, um uns zu schützen. Politdarsteller in Berlin, Wien und Brüssel werden uns womöglich bald sagen, dass wir in die Energie-Lockdowns gehen müssen. Das können die Bürger dann tun. Oder sie zeigen ihnen, dass sie sich nichts mehr befehlen lassen. Sie erinnern die Politiker, dass sie alles getan haben, damit wir nun in dieser Krise sind. Bedingungsloser Gehorsam gegen den USA und Israel, Nichtaufklärung von Nord Stream-Sprengung, Kappung der Energieversorgung nach Russland, Sprengung intakter Kraftwerke für grüne Energieluftschlösser, Windräder, die ohne Wind stehen und auch jetzt 48% Steuern an Treibstoff an den Tankstellen in Deutschland. 48%, keine Senkung. 5 Cent Förderung in Österreich beim Tanken, 5 Cent. Unfähige Politiker machen unfähige Handlungen und setzen unfähige Maßnahmen. Diese Politiker verstärken jede Krise. Jede Krise wird von ihnen verstärkt, anstatt sie zu lösen. Sie senden Milliarden in die Ukraine. Sie kaufen Waffen. Sie senden Entwicklungshilfe in alle Welt. Und jetzt wollen sie auch noch Syrien wieder aufbauen. Mit deutschem Steuergeld. Sie verschenken Milliarden in die ganze Welt. Sie versenken Milliarden in Gender und Klimawandel und in Radwege in Peru. Aber wir sollen in die Lockdowns, weil die Preise explodieren. Wir sollen neue Steuern zahlen und akzeptieren. Wer das erkennt, der fürchtet diese Leute nicht länger. Wer erkennt, der fürchtet nicht. Der bereitet sich vor und der bleibt aktiv. Psychologisch ist das beste Gegenmittel Handlungsfähigkeit. Wer etwas tut, egal was, durchbricht die Spirale der Angst. Unser Gehirn schaltet vom Panikmodus in den Planungsmodus, vom Opfer zum Handelnden werden. Mir ist es ein persönliches Anliegen, dass die Aufgewachten vorab informiert sind, dass sie Bescheid wissen, was kommen könnte. Zum Handeln gehört auch, weiter aufzuklären. Denn jeder, der das Spiel durchschaut hat, kann andere Menschen inspirieren, kann sie aufklären und kann verhindern, dass sich eine Massenpanik von einem zum anderen wie bei einer Kettenreaktion durchzieht. Und es hilft auch uns persönlich und tut gut. Unterstützen Sie daher die Aufklärungsarbeit. Unterstützen Sie unsere Arbeit beim Sender auf 1, indem Sie die Informationen verbreiten, indem Sie unser Programm und diese Sendung weiterleiten und wenn es Ihnen möglich ist, unsere Arbeit mit einer freiwilligen Spende unterstützen. Denn wir sind nur unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Auch und gerade in Krisenzeiten. Das Aufklärungsprogramm von auf 1 ist das Gegenrezept zum Angstprogramm des Mainstreams. Stecken wir nicht den Kopf in den Sand. Es kommen spannende Zeiten. Sie bergen Gefahren. Das will niemand beschönigen, aber es gibt auch große Chancen. Denn jede Krise wird mehr Menschen wachrütteln, wie das schon bei der Migrationskrise, bei der Ukraine-Krise, bei Corona und beim Klima der Fall war. Sehen wir die Chancen, seien wir nicht naiv gegenüber den Gefahren und bleiben wir bei allem positiv und kämpferisch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Auf 1.